Ja, für die meisten, die jetzt gerade das Lied vorgetragen, war das Lied vor ein paar Tagen noch ganz neu. Aber die haben es extra für diese Predigt eingeübt, da bin ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. Es bringt es einfach wirklich auf den Punkt, im Vertrauen zu leben und nicht im Schauen. Ich möchte die Predigt damit beginnen, euch quasi so ein bisschen mitzunehmen. Habt ihr schon mal etwas von einem Traumpfad gehört? Es ist erstmal so ein allgemeiner, so ein abstrakter Begriff, könnte alles sein. Ja? Der Weg durch das Furbachtal könnte auch ein Traumpfad sein für den einen oder anderen. Dieser Weg ist aber eine Bezeichnung für einen bestimmten Weg. Es ist der Weg vom Marienplatz in München zum Markusplatz in Venedig. Ja, also geht quer von diesem, oder das Besondere an diesem Weg ist, es ist nicht eine Autobahn, die da durchführt, sondern es ist ein Weg, der zu Fuß geht über die Alpen. Und der dauert 4 Wochen, dauert 28 Tage. Und er gehört heute zu den populärsten Weitwanderwegen Europas. Ja, schön. Aber so ein Weg, der findet sich meist nicht von alleine. So ein Weg, jemand muss ihn zuerst gehen. Jemand muss diesen Weg quasi finden und für andere dann nachahmbar machen, damit andere den auch gehen können. Sie können dann quasi seinen Fußspuren folgen. So wie er gegangen ist, können sie ihm dann so folgen. Dieser Traumpfad, der wurde von Ludwig Grassler entdeckt. Er versuchte sich mehrmals an dieser Strecke, bevor er sie dann 1974 zum ersten Mal gegangen ist. Und er hat das Ganze dann, so seine ganzen Erlebnisse, dann in einem Buch beschrieben, hat dann eine Karte dazu gelegt, sodass man ihn, diesen Weg dann weitern oder nachgehen konnte. Mittlerweile ist dieser Weg sehr bekannt. Sehr viele gehen diesen Weg. Ist eine ganze Industrie daraus entstanden, die entlang diesem Pfad führt. Ich würde diesen Pfad auch gerne irgendwann mal beschreiten, aber nur mit meiner Frau. Aber ich fürchte, wenn wir dann irgendwann mal dafür Zeit haben, einen ganzen Monat, dann haben wir nicht mehr die Kraft dazu im Rentenalter. Wir wollen uns heute über einen Begriff nachdenken, der im ersten Moment auch etwas allgemein klingt und etwas abstrakt klingt. Ja, es soll heute um Glauben gehen. Und damit wir Glauben in seiner Schönheit und Einzigartigkeit, so ist dieser Traumpfad, wird er auch beschrieben, dass er gesagt hat, das ist wunderschön und einzigartig. Und damit wir Glauben in seiner Schönheit und Einzigartigkeit sehen und erkennen können, deswegen wollen wir einem gewissen Pfad folgen. Wir wollen Fußspuren nachgehen. Wir wollen in gegangene Fußspuren treten. Wir wollen einer Spur folgen. Wir wollen heute der Spur Abrahams folgen. Ich weiß, für unsere Gemeinde ist es weitestgehend bekannt. 1. Mose sind wir wirklich intensiv durchgegangen. Aber ich denke, das eine oder andere wird eine gute Erinnerung sein und das eine oder andere wird uns auch neu sein. Wir lesen in Römer 4, Vers 12, dass Abraham ein Glaubensvater all jener ist, die wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte. Ja, also der Abraham, der wandelte im Glauben, und wir sind aufgefordert, ebenfalls auf diesem Weg zu gehen, quasi dem Abraham hinterher zu gehen. Doch geht das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Abraham, der lebte zu einer ganz anderen Zeit. Er hatte ganz, ganz andere Herausforderungen. Abraham hatte keine Kinder. Ich habe 4. Ich muss nicht glauben, dass wir weitere Kinder bekommen. Damit wir es herausfinden, will ich mit euch dieser Spur des Abrahams folgen. Und ich hoffe, dass wir auf diesem Weg, wir gehen dem Abraham hinterher, dass wir wirklich Schönheit und Einzigartigkeit erkennen. Schönheit des Glaubens von Abraham, aber auch Schönheit des Glaubens im Allgemeinen. Und ich hoffe, dass wir ermutigt werden, im Alltag diesem Glauben zu folgen und diesen Glauben zu leben. Es gibt 3 große Glaubenstaten im Leben von Abraham. Das ist einmal der Auszug aus Ur in Mesopotamien. Das ist die erste große Glaubenstat. Dann gibt es eine weitere. Das ist der Glaube an die Geburt Isaaks. Ist wiederum eine große Glaubenstat im Leben Abrahams. Und dann die Opferung des Isaak. Jede dieser Glaubenstaten hat einen eigenen Aspekt, eine Besonderheit. Die wollen wir uns dann, wie gesagt, heute anschauen. Und wie immer bei einer Reise, wir beginnen mit einem Bild. Ja? Bevor wir irgendwo hinreisen, dann suchen wir uns ein Prospekt und schauen uns die schönsten Bilder an und die Bilder, die uns überzeugen, da fahren wir dann hin. So, ich hoffe, es überzeugt. Ja. Was will uns dieses Bild sagen? Was will uns dieses Bild hier offenlegen? Was ist die Botschaft dieses Bildes? Dieses Bild sagt uns, verlasse dein Land, verlasse deine Verwandtschaft, verlasse dein Zuhause und starte eine Reise an den Ort, den ich dir zeigen werde. Und du wirst glücklich sein. Oder? Wenn wir das Bild sehen, also da werde ich glücklich sein. So, aber zwischen den Zeilen sagt uns dieses Bild auch noch, tausche dein reiches Land mit einer glänzenden sozialen Absicherung gegen ein Land, das sehr arm ist. Gegen ein Land, das mit großen Müllbergen zu kämpfen hat, mit großen Folgen des Klimawandels. Tausche dein Land gegen das andere Land. Tausche dein schönes, großes, sicher gebautes Haus auf Stein mit festem Fundament auf eine kleine Holzhütte auf Stelzen mitten im Wasser. Und das Unglaubliche ist, wir machen das. Wir machen das. Wir zahlen noch viel Geld dafür. Und wir sind stolz drauf. Wir halten das für ein unglaublich großes Vorrecht. Wir dürfen dahin. Und wir posten das bei Facebook, bei WhatsApp im Status, in der Story, stellen wir bei Instagram. Wir sind so überglücklich, dass wir das dürfen. Warum? Warum tun wir das? Ganz einfach. Weil wir die Hoffnung haben, nach 2 Wochen ist es endlich vorbei. Ja. Wir haben die Hoffnung, nach 2 Wochen dürfen wir endlich wieder nach Hause. Nach 2 Wochen darf ich endlich wieder in meinem Bett schlafen. Nach 2 Wochen darf ich endlich mal das essen, was ich gewohnt bin, was meine Frau gekocht hat. Ja. Nach 2 Wochen darf ich endlich mal wieder meine Eltern, meine Geschwister, meine Verwandten, meine Freunde besuchen und Zeit mit ihnen verbringen. Deswegen machen wir das. Wäre das eine Einbahnstraße und das würde heißen, du fährst dahin, du bleibst da. Die nächsten 40 Jahre. Ich glaube nicht, dass wir es machen würden, oder? Also ich würde es nicht machen. Das würde dann irgendjemand vielleicht machen, der unglaublich abenteuerlustig ist. Aber auf so einer Insel, was willst du da für ein Abenteuer erleben? Das ist nach 2 Wochen vorbei. Oder aber du bist Missionar, wo du sagst, okay, das ist mein Platz, da fahre ich jetzt hin und da möchte ich jetzt die nächste Zeit, ich möchte jeden Einzelnen, der dort lebt, ich möchte ihn mit der Botschaft von Christus erreichen. Die würden es machen. Wir nicht. Ich würde es nicht machen. Definitiv nicht. Unser erster Punkt ist der Auszug, ein riskanter Tausch. Der Auszug, ein riskanter Tausch. Abraham erhielt einstmal auch so eine Einladung. Er erhielt kein Bild von Gott. Es gab kein Prospekt, aber Abraham wurde ein Tausch vorgeschlagen. Er wurde eingeladen, einen Tausch zu vollführen. Und wir lesen davon in 1. Mose 12, Vers 1. Wenn ihr eine Bibel habt oder zu Hause eine Bibel habt, bitte schlagt mit mir auf. 1. Mose 12, wir werden von Kapitel 12 bis Kapitel 22 so im Überflug drüber gehen und auf den einen oder anderen Punkt dann an dieser Stelle stehen bleiben. 1. Mose 12, Vers 1. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land, wo du zu Hause bist, und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Also Abraham soll alles aufgeben, was Sicherheit hat. Alles, was im alten Orient Bedeutung und Wert hatte, Land, Besitz, Vaterhaus, Verwandtschaft, soll er alles aufgeben, alles dalassen und er soll dann gehen. Er soll dann gehen, ohne jemals wiederzukommen. Er kann nur das mitnehmen, was er gerade mal selber tragen kann. Alles andere bleibt da, er tauscht das aus gegen irgendetwas, was er noch nicht sieht. Abraham konnte vorher nicht googeln. Wie ist es dort? Er konnte keine Bewertungen lesen. Er konnte nicht feststellen, wie die Wege dahin sind. Er konnte sich nicht den besten Weg aussuchen. Er wusste nicht, wie das Weideland ist und wie die Menschen dort sind, wie er aufgenommen wird dort an dieser Stelle. Das wusste er alles gar nicht. Das war für ihn alles unbekannt. Er muss einfach blind eine Entscheidung treffen. Gott hat gesagt, geh hier raus und geh dahin, wo ich dir zeigen werde. Geh in dieses Land. Und Abraham, er geht. Abraham, er geht. Wisst ihr, man kann es, diese Entscheidung, die Abraham getroffen hat, weniger mit einer Urlaubsreise vergleichen, sondern vielmehr mit der Entscheidung, die viele unserer Eltern getroffen haben, als sie einmal in den 80er, 90er Jahren, vielleicht in den 70er Jahren sogar, aus der UdSSR hier nach Deutschland entschieden haben, sich umzusiedeln nach Deutschland. Ja, uns ging es gut in Russland. Wir hatten ein Haus, wir hatten zu essen, ich hatte Freunde, also im Großen und Ganzen war es nicht schlecht dort. So, und trotzdem, meine Eltern haben irgendwann mal eine Entscheidung getroffen, aus der UdSSR auszuziehen, nach Deutschland zu ziehen, in der Hoffnung, dort ist es besser. Dort ist es besser. Und am Anfang war es gar nicht so toll. Und jetzt würde man sagen, ja, es ist doch viel besser. Aber so ähnlich wie unsere Eltern oder viele von euch damals die Entscheidung getroffen haben, so muss hier Abraham an dieser Stelle eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung mit der Sicherheit, ich komme nicht wieder. Es geht nur in eine Richtung. Und Abraham geht drauf ein, er glaubt Gott. Er verlässt alles, was sichtbare, greifbare Sicherheit hat und tauscht sie ein gegen unsichtbare und nicht greifbare Verheißungen, die Gott ihm gibt. Und das wird nochmals unterstrichen in Hebräer 11, Vers 8. Dort lesen wir von Abraham: Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen wird, wohin er kommen werde. Also er zog aus einem Stück Land, das er kannte, zog er aus in ein Land, wo er noch nicht mal wissen würde, wie das dort aussehen würde, was ihn dort erwarten würde. Glaube ist also eine Art Tausch. Glaube ist eine Art Tausch, etwas Sichtbares, Greifbares, was ich fest in den Händen halte, tausche ich gegen etwas Unsichtbares, nicht Fassbares. Ich kann es nicht greifen. Ich kann es nicht festhalten. Ich kann es nicht in meinen Händen ertasten. Und in Hebräer 11, Vers 1, dort lesen wir es auch nochmal, dort heißt es: Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Es sind Tatsachen, sie sind da, daran glauben wir, aber man sieht es nicht. Man sieht es nicht. Im Glauben geht es also darum, etwas Greifbares loszulassen, um auf etwas zu vertrauen, das wir nicht sehen und auch nicht greifen können. Und so ein Tausch ist durchaus riskant. So ein Tausch, beinhaltet ein Risiko. Und das fällt uns schwer. Ich habe es gehört mir, ich halte es fest. Und jetzt soll ich es loslassen. Und was bekomme ich dafür? Und Abraham, dem fiel es auch schwer. Als er aus Ur, einer damaligen Weltstadt, ausgezogen ist, quasi aus seinem Zuhause, und dann zieht er nach oben und kommt nach Haran in eine weitere Weltstadt, dann bleibt er dort stecken. Weil ich meine, hier war es eigentlich ganz erträglich, ganz gut. Dann kommt er nach oben und denkt er, ja, da bleibe ich jetzt auch mal. Ich meine, mir gefällt es hier, ist okay. Vielleicht wollte Gott mich hier haben. Und Gott muss ihm auch da wieder rausrufen und sagen, da gehst du bitte raus, ich habe mit dir was anderes vor. Ich will dich woanders hinführen. Da sollst du nicht bleiben. Und vielleicht stehst du in einem ähnlichen Kampf. Vielleicht stehst du in einem ähnlichen Kampf. Deine Familie, dein Umfeld, deine Freunde, dein Ehepartner vielleicht, sie sind alle ungläubig. Sie glauben nicht an Jesus, sie glauben nicht an Gott. Sollst du dieses Wagnis eingehen, diesen Tausch vollführen und dich für ein Leben mit Jesus entscheiden? Was erwartet mich dann? Werde ich neue Freunde finden? Was könnte ich alles verlieren? Gute Beziehungen, finanzielle Sicherheit, vielleicht liebgewonnenes Vergnügen. Das verliere ich vielleicht alles. Und wogegen tausche ich das ein? Werden neue Beziehungen entstehen? Werde ich neue gute Beziehungen knüpfen können? Werden diese auch so gut sein wie die alten? Als Teenie oder als Jugendlicher, da steht man immer wieder vor dieser Herausforderung. Da wird irgendeine Aktion geplant, irgendwas gemacht und ich weiß, es ist nicht gut, es ist eine Sünde. Wie gehe ich damit um? Was riskiere ich alles dabei, wenn ich nicht mitmache, wenn ich mich dagegen entscheide? Ich tausche es ein, ich sage nein, dann mache ich nicht mit. Was erwartet mich dann auf der anderen Seite? Wird man mich danach noch respektieren? Verliere ich meine Freunde? Werde ich ein Außenseiter? Finde ich neue Freunde? Wie wird das werden? Glauben ist ein Tausch. Und Abraham würde sagen, ja, es ist keine einfache Entscheidung. Es ist schwer. Es ist nicht einfach. Der Weg, der auf diese Entscheidung auch folgt, du triffst eine Entscheidung, dann musst du die Konsequenzen tragen, das ist auch nicht einfach. Ist auch durchaus schwer. Aber Abraham würde sagen, es lohnt sich. Gott hält sein Versprechen. Es lohnt sich, Gott hält sein Versprechen. Und das Interessante bei Abraham hat viele Jahre nichts davon gesehen, was Gott ihm versprochen hat. Abraham hat eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, ich gehe auf diesen Weg. Ich vollziehe diesen Tausch. Meine Familie, mein Heimatland, ich tausche es gegen etwas anderes. Und er hat davon ganz viele Jahre kaum etwas gesehen. Gott hat ihm versprochen, das ganze Land gehört dir. Zieh es einmal so rum, alles, was du siehst, alles gehört dir. Was hat er am Ende des Lebens? Einen Acker, an dem er seine Frau beerdigen kann. Mehr nichts. Und trotzdem, die wir die Bibel lesen, wir wissen, Gott hat sein Versprechen genauestens eingehalten. Abraham hat alles bekommen. Seine Nachkommen haben das ganze Land bekommen. Alles gehört ihnen. Gott hat sein Versprechen gehalten. Und selbst wenn Abraham nichts davon gesehen hat, Gott ist seinem Versprechen absolut treu geblieben. Gott bleibt niemals etwas schuldig. Man könnte also sagen, Glauben heißt, ein Risiko einzugehen. Es ist ein riskanter Tausch. Aber man könnte genauso gut sagen, der Tausch beinhaltet überhaupt kein Risiko. Der Tausch beinhaltet überhaupt kein Risiko. Gott bleibt niemals etwas schuldig. Du wirst neue gute Beziehungen finden können im Reiche Gottes. Du wirst kein Außenseiter sein, sondern du wirst ein Glied eines lebendigen Organismus sein. Vielleicht bist du vorher nur mitgelaufen, aber jetzt wirst du Bestandteil einer Gemeinde sein, so wie wir es am Anfang gehört haben, wo die als mit einem Organismus verglichen wird, wo jedes Glied unglaublich wichtig ist. Jedes Glied ist ein wichtiger Bestandteil dieses Organismus, dieser Gemeinde. Im Gottesreich findet jeder einen Platz und du wirst dort gebraucht und eingesetzt werden können. Man kann das sehr gut mit der Schwerkraft vergleichen. Alles, was du loshältst, fällt auf die Erde, oder? Also keiner von euch erwartet, wenn ich das Taschentuch jetzt loslasse, dass es plötzlich oben an der Decke kleben bleibt. Dann würde ich das nicht machen, weil dann hätten unsere Putzfrauen damit ein Problem, weil die müssen das irgendwie da runterholen oder wir müssen ein Gerüst aufstellen oder wie auch immer. Keiner erwartet das. Jeder weiß, wenn ich das Taschentuch loslasse, es fällt einfach auf den Boden, oder? So ist die Schwerkraft. So kennen wir es. Es ist nicht anders. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Genauso wie es auch sicher ist, dass Gott alle seine Versprechen einhält. Der Punkt aber ist der, du musst das, was du in den Händen hältst, du musst es loslassen, um die Schwerkraft zu erleben. Du musst diese Packung Taschentücher loslassen, um zu erleben, was es heißt, die Schwerkraft zu erleben. Ja, genauso ist es bei Gott. Du musst etwas, was du sicher in den Händen hältst, musst du einfach irgendwann loslassen. Und du erlebst, was es heißt, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Du erlebst, was es heißt, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Das ist ähnlich bei der Witwe gewesen, die kennen wir aus den Evangelien. Sie hatte zwei Münzen. Ich habe jetzt leider kein Geld hier dabei. Aber sie hatte zwei Münzen. Das war ihr Ein und Alles. Mehr hatte sie nicht. Mehr hatte sie nicht. Von diesen zwei Münzen hätte sie sich vielleicht noch etwas zu essen kaufen können und ein paar Tage überleben. Aber sie nimmt diese zwei Münzen und lässt sie fallen in den Spendekasten. So, im Vertrauen, Gott, ihr Vater, wird sie versorgen. Das ist bei jeder Spende so. Ich gebe etwas ab, ich muss es loslassen. Ich muss es loslassen, damit Gott sein Versprechen erfüllen kann. Das ist bei dem Geld, das wir in den Spendekasten werfen, vielleicht ein recht gutes Beispiel. Wir müssen also etwas loslassen, um Anspruch auf Gottes Verheißungen zu haben, um loszuspringen, wie wir es in der Kindergeschichte gehört haben. Ich muss dieses Wagnis eingehen und einfach nur springen. Springen auf die nächste Stufe, auf das nächste Brett. Kommen wir zum nächsten Punkt. So wie der Traumpfad, von dem ich anfangs gesprochen habe, eine verhältnismäßig lange Wanderung ist, ja, also 28 Tage zu wandern ist schon eine große Herausforderung, so verhält es sich auch hier mit der Geburt des Isaak. Wir wissen, das zieht sich wie so ein Kaugummi und noch viel, viel länger. Also, ich möchte mit euch ein kleines Experiment machen und ich glaube, die meisten werden mir da zustimmen können. Also, stellt euch mal vor, du hast etwas bekommen. Ja, du hast etwas bekommen. Normalerweise nehmen wir es dann so, wir packen das dann aus. Ja, wir packen das aus. Und was passiert dann? Was passiert dann? Ich kann euch mal erklären, wie es früher gemacht wurde. Ja, also früher hat man das dann so gemacht, man hat das ausgepackt, ja, dann hat man das Gerät, was man dort drinne hatte, ehrfürchtig beiseite gelegt. Ja, das ist alte Schule. Ja, man hat das ehrfürchtig beiseite gelegt. Dann hat man gesucht, wo ist die Betriebsanleitung? Ja, also wo ist die Betriebsanleitung? Und ich kann euch schon sagen, also das Ding, das taugt überhaupt nichts als Betriebsanleitung. Ja, da steht noch nicht mal, wie man das Gerät anmacht. Also das ist gar nichts. Aber man hat das früher so gemacht, Betriebsanleitung, dann gucken, wie schalte ich das ein? So, dann suche ich den Knopf, ich schalte es ein, ich staune, wow, es geht los. Dann starte ich eine App und sage, wow, das funktioniert ja. Also so hat man das früher gemacht. Betriebsanleitung war früher extrem wichtig. Und was war meistens so ein dicker Wälzer. Ja, bei dem iPhone garantiert. Da ist ein ganz, ganz, ganz dickes, wenn alles erklärt werden willst, das ist, dauert unglaublich lange. Heutzutage ist es anders. So, wir haben etwas bekommen, wir packen es aus, wir nehmen und wir probieren. Ja? Wir probieren so lange, bis es klappt. Und Betriebsanleitung kann ich immer noch lesen, wenn es wirklich nicht geht. Aber im Großen und Ganzen geht es immer. Betriebsanleitung, so etwas gibt es gar nicht, wird gar nicht mal dazu gepackt. Eventuell online und bis du die gefunden hast, da hast du es auch rausgefunden, wie das selber funktioniert. Da kannst du bei YouTube nachgucken, die erklären das dir schon. Wie ist es eigentlich beim Glauben? Heutzutage haben wir gesehen, muss alles intuitiv verstanden werden. Es muss aus dem Bauch heraus verstanden werden. Wie ist es beim Glauben? Können wir Glauben intuitiv aus dem Bauch heraus nach dem Gefühl quasi leben? Oder heißt Glauben einer Anleitung folgen? Diese zwei Sachen haben wir und wir wollen feststellen, was Glauben an dieser Stelle heißt. Abraham bekommt auch für seinen neuen Weg, es war eine ganz neue Situation, es waren ganz neue Begebenheiten, Abraham muss plötzlich einem ganz anderen Gott folgen, das kannte er vorher nicht. Und für diesen Weg bekommt der Abraham eine Anleitung. Und er bekommt diese Anleitung nicht als Ganzes, als Paket und hier, dem sollst du folgen, sondern Abraham bekommt diese Anleitung portionsweise. Gott wird Stück für Stück in seiner Anleitung etwas genauer. Und das werden wir gleich sehen können. Aber der Abraham ist ein Mensch. Menschen sind kreativ. Menschen haben ein Bauchgefühl. Und der Abraham auch. Und der Abraham, der probiert seinen neuen Glauben aus und probiert, wie funktioniert der neue Glaube? Verhält er sich mit dem neuen Glauben genauso wie mit dem Götzenglauben, den er vorher gelebt hat? Abraham war vorher ein Götzendiener, ganz normal, war nicht immer gläubig. Das gilt es jetzt herauszufinden. Wir kommen jetzt zu der ersten Anweisung. Die erste Anweisung finden wir in 1. Mose 12, Vers 2. Da sagt Gott zu ihm, ich will dich zu einem großen Volk machen. Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Abraham soll ein großes Volk werden. Er soll viele Kinder haben, sonst wird das nicht klappen. Er sollte wenigstens ein Kind haben, sonst wird das auch niemals ein großes Volk werden. Sonst kann das gar nicht funktionieren. Es ist wichtig zu beobachten und zu sehen, Gott sagt, ich will dich zu das und das und das machen. Gott sagt, ich will es tun. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Abraham hat aber ein Problem. Wir lesen das in 1. Mose 11, Vers 30. Sarai aber war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. Die Frau von Abraham hat keine Kinder. kann keine Kinder bekommen. Jetzt kommt ein weiteres Problem dazu. Es könnte ja sein, dass Gott jetzt das Ganze doch in die Wege leiten würde und es würde dann doch funktionieren. Wir lesen in Vers 4, Kapitel 12, Abraham war 75 Jahre alt. Seine Frau war 10 Jahre jünger, die war 65 und zu der Zeit bekam man keine Kinder mehr. Mit 65 gibt es keine Kinder mehr. Die Uhr, die spricht dagegen. Die Uhr läuft gegen sie. Man bekommt in diesem Alter keine Kinder mehr. Und Abraham, der ist sich dessen bewusst. Abraham weiß, okay, die Uhr ist abgelaufen, bei uns gibt es keine Kinder. Was macht er? Er muss ja irgendwie, und vielleicht hilft das uns, wenn wir diesen Hintergedanken haben, Abraham versucht, Gott irgendwie zu helfen. Ja, Gott hat eine Verheißung gegeben und man kannte das von den alten, von den stummen Götzen, von diesen Statuen. Ja, also wenn ich das Ding anbete und sage zu ihm, gib mir ein Kind, das wird nie passieren. Ja, und man musste dem irgendwie helfen. Man musste dem irgendwie helfen und Abraham versucht jetzt Gott zu helfen. Ja, was macht Abraham? Und Abraham, lesen wir in Vers 5, und Abraham nahm Lot, den Sohn seines Bruders, mit sich auf die Reise. Abraham nimmt Lot mit. Durch Lot, so dachte Abraham, würde sein Name weiterleben und so würde Gott seine Verheißung erfüllen können. Er wollte Gott helfen, seine Verheißung zu erfüllen. Lot sollte sein Erbe werden und ja, wenn wir das so vergleichen oder in die Vergangenheit hineinschauen, dann belegen Dokumente, dass es etwas ganz Normales war. Ja? Wenn du keine Kinder hattest, sagt uns auch die Bibel, dann nimmst du einen Sohn deines Bruders und adoptierst ihn quasi, er wird zu deinem Kind und er wird dein Erbe und bekommt das, was eigentlich dir gehört. Doch plötzlich hatten Lot und Abraham ein Problem. Ja, Abraham hat sich das überlegt, aber plötzlich gab es ein Problem. Und wir lesen darüber in Kapitel 13, Vers 7. Dort heißt es, und es entstand Streit. Streit zwischen den Hirten über Abrams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind doch Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Trenne dich von mir. Dieser Streit zwischen den Hirten von Abraham und Lot ist auch ein Streit zwischen den beiden geworden. Und jetzt gibt es keinen anderen Ausweg mehr. Die beiden müssen sich trennen. Die beiden müssen getrennte Wege gehen. Und jetzt ist die Frage, was ist mit Gottes Verheißung? Wie soll Gott jetzt seine Verheißung erfüllen? Was soll er tun? Abrahams Plan war misslungen und er musste sich etwas Neues überlegen, wie er Gott dabei helfen kann, seine Verheißung zu erfüllen. Und Abraham hat sich etwas überlegt. Wir lesen darüber weiter in Kapitel 15, ab Vers 2. Als Gott ihn dann nochmals anspricht und ihm einen großen Lohn verspricht, da gibt Abraham dem Gott eine Antwort. Kapitel 15, Vers 2. O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Das war der neue Plan von Abraham. Ein Knecht wurde adoptiert und den hat er zu seinem Erben gemacht. Und auch das war etwas ganz Normales in der damaligen Zeit. Ja, wenn du keine andere Möglichkeit siehst, nimmst du einen Knecht aus deinem Hause, adoptierst ihn und er wird zu deinem Erben ernannt. Dafür haben wir Dokumente, die das quasi aus dem Orient belegen. Aber Gott sagt, das lesen wir in 15 Vers 4 weiter, dieser soll nicht dein Erbe sein. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Auf keinen Fall Eliezer, er nicht. Jemand, der aus Abraham hervorgeht, soll es werden. Abraham soll der leibliche Vater sein. Abraham soll der leibliche Vater sein. Wir merken, dass Gott in seinen Anweisungen jetzt etwas genauer wird. Ja? Erstmal hieß es nur, du wirst ein großes Volk werden. Jetzt wird Gott ein bisschen genauer. Er sagt, du wirst der Vater sein. Du wirst der Vater sein für den Erben, den ich schicken werde. Gott war mit Abrahams Idee nicht einverstanden. Er wollte die Verheißung auf eine andere Art und Weise erfüllen. Und jetzt ist die Frage, wie? Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Und Abraham ist diesmal ratlos. Er weiß nicht, was er machen soll. Aber er hat eine Frau, Sarai, die hat noch eine Idee. Sie hat eine Idee, wie Gott seine Verheißung erfüllen könnte. Und wir lesen darüber in Kapitel 16, ab Vers 1. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hört auf ihre Stimme. Ist ja auch logisch. Ja, also durch Sarah klappt es nicht, sie bekommt keine Kinder, also versuchen wir einen anderen Weg. Abraham ist immer noch der Vater, wir nehmen die Magd. Vollkommen logisch und Abraham geht darauf ein. 16 Vers 3, da nahm Sarai Abrahams Frau ihre ägyptische Magd, Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang in Ägypten im Lande Kanaan gewohnt hatte, er ist mittlerweile 85 Jahre alt, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und Vers 4, und er ging ein zu Hagar, und Hagar wurde schwanger. Wunderbar. Wunderbar. Ganz normaler Weg zu der damaligen Zeit. Auch das belegen Dokumente. Die Magd als Leihmutter. Quasi, Sarah gebraucht auch mal an einer Stelle so einen Begriff, dass sie sagt, sie wird auf meinem Schoß gebären und es ist quasi mein Kind. Ja, ganz normal zu der damaligen Zeit. Und Gott würde auch noch zu seinem Wort stehen. Es ist wunderbar, sondern aus deinem Leib wird er hervorgehen. Also alles scheint gut zu sein. Abraham ist der Vater und alles geht seinen guten Plan. Gott hat seine Verheißung mit der Hilfe von Abraham erfüllt. Wunderbar, so denken wir häufig. Gott ist ein guter Gott. Es vergehen weitere 14 Jahre. Ja, Abraham ist schon 10 Jahre im Lande Kanaan. Jetzt vergehen nochmal 14 Jahre. Da spricht Gott wieder zu Abraham. Kapitel 17, Vers 15. Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern ihr Name soll Sarah sein. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden. Und Könige von Völkern werden von ihr kommen. Und jetzt schaut mal darauf, wie Abraham darauf reagiert. Wie er hat mittlerweile einen neuen Namen bekommen, als Abraham soll er genannt werden. Auch das ist eine ganz interessante Geschichte, aber darauf gehen wir nicht ein. Vers 17, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem hundertjährigen noch ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Er sagt das nicht laut, aber... Und Abraham sprach zu Gott in Vers 18, ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Namen nach ihm. Wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört, siehe, ich habe auch ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und ihn sehr mehren. Er wird 12 Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und dann kommt Vers 21, meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären wird. Sarah dir gebären wird. Merken wir, wie Gott in seinen Anweisungen, in seiner Anleitung immer konkreter wird, immer einen Schritt weiter. Und Abraham ist herausgefordert, daran zu glauben. Abraham soll zum einen viele Nachkommen haben, das war der erste Punkt. Dann soll er der Vater sein. Und jetzt soll Sarah die Mutter sein. Und der Bund mit Abraham, der wird in Isaak weiter existieren. Die Linie wird mit Isaak weitergehen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo nichts mehr normal ist. So etwas gibt es eigentlich nicht, dass mit 100 Jahren nochmals Kinder geboren wurden zu der damaligen Zeit. Hier ist Glauben und Vertrauen auf das Übernatürliche gefragt. Hier ist Glauben und Vertrauen auf etwas gefragt, was so nicht normal ist, was so nicht Hier ist kein Spielraum mehr für Abraham. Hier kann er Gott nicht mehr helfen. Er kann nichts tun, um Gott da bei der Verheißung zu helfen, diese Verheißung zu erfüllen. Und hier an dieser Stelle sehen wir die Schönheit und die Einzigartigkeit des Glaubens. Auch des Glaubens von Abraham. Abraham, er lässt los. Er lässt los. Er versucht Gott nicht mehr zu helfen. Er macht keine weiteren Pläne mehr für eigene Ideen oder Wege. Abraham glaubt einfach an dieser Stelle. Gott muss es tun. Ich werde nur zuschauen. Gott muss es tun. Er allein. Und ich bin nur dabei. Die einzige Aufgabe, die Abraham blieb, er muss intim werden mit seiner Frau. Er muss ganz normales Sexualleben weiterleben mit seiner Frau. Er muss mit ihr schlafen, er muss sich mit ihr sexuell vereinigen. Mehr nicht. Mehr nicht. Mehr kann er nicht tun. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, Glauben heißt, der Anleitung Gottes zu folgen und ihr zu vertrauen. Glauben heißt, der Anleitung Gottes zu folgen und ihr zu vertrauen. Es ist nicht Bauchgefühl. Es ist nicht Intuition. Das benutzen wir manchmal im Alltag, wo wir sagen, ich glaube, dass es der richtige Weg ist. Ja, aber Glauben an sich heißt der Anleitung folgen, Gottes Anleitung zu folgen und ihr zu vertrauen. Vertrauen auf Gottes Verheißungen, seine Zusage, sein Wort. Und bei dem Traumpfad heißt es, einer Karte folgen. Der Karte folgen, sonst wird es kein Traumpfad, sondern vielleicht ein Albtraumpfad, dass du dich verrennst. Und dass du wieder zurückgehen musst und dann wieder diesen Weg gehen wirst, um den richtigen Weg nochmal zu finden, um auch die Schönheit dieses Weges zu sehen. Das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Wir kommen zum letzten Punkt. Der wird nur ganz kurz sein. Wir sind also fast am Ende. Abraham, der hat jetzt verstanden, dass der verheißene Sohn Abraham hat den Weg jetzt verstanden, der verheißene Sohn ist geboren, Isaak ist da. Aber jetzt wird das Verstandene von ihm wird auf die Probe gestellt. Das, was er verstanden hat, wird jetzt nochmal explizit auf die Probe gestellt. Und unser dritter Punkt heißt, das Opfer, eine klare Rechnung. Nach ein paar Jahren, Isaak ist schon ein belastbarer Junge geworden, da lesen wir in Kapitel 22, Vers 1, und es geschah nach diesen Begebenheiten, Da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und Abraham sagte, hier bin ich. Und dann lesen wir die Anweisung, Vers 2, und Gott sprach, nimm doch, und es ist interessant, wie Gott das hier macht, Gott kann manchmal wirklich so den Finger in die Wunde drücken und einmal drehen noch. Ja? Und er sagt hier, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, den Sohn, den du lieb hast, den Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Absolut unmissverständlich. Absolut klar. Abraham hat die Aufgabe, er soll seinen Sohn töten und ihn verbrennen. Unvorstellbar. Gott sagt, töte diesen Sohn und verbrenne ihn. Es gibt keine Möglichkeiten, das anders zu verstehen. Und wir müssen dabei beobachten, es war zu der damaligen Zeit normal. Gewisse Götter haben Kinderopfer gefordert. Da wurden die Kinder verbrannt. Da wurden die Kinder getötet, quasi als Opfer für diesen Gott, für diesen Götzen oder für diesen Gott. Aber hier ist es nicht normal. Gott hat das vorher noch nie gefordert. Gott hat das vorher nie erwartet von den Menschen. Und Gott hat an der Stelle, die wir gerade gelesen haben, alle Verheißungen an diesen Isaak geknüpft. Alles, was er Abraham verheißen hat, hat er an Isaak geknüpft. Alles ist in Verbindung mit Isaak. Das Interessante ist auch, bei dem ersten hat Gott dem Abraham Verheißung gegeben. Er hat gesagt, zieh aus diesem Land raus und ich will dich zu einem großen Volk machen. So, jetzt ist es soweit, Abraham hat einen Sohn bekommen und dieses große Volk könnte jetzt Wahrheit werden. Bei dieser Anweisung von Gott haben wir überhaupt keine Verheißung. Abraham hat überhaupt keine Verheißung, nichts, woran er sich klammern kann, nichts, woran er sich festhalten kann. Er muss einfach gehen und glauben und vertrauen Und die Frage ist, worauf soll er vertrauen? Woran soll er glauben? Und das Interessante ist und das Faszinierende ist, Abraham, er tut es. Und wir lesen in Vers 3, Kapitel 22, da stand Abraham nächsten Tag früh am Morgen auf und sattelte seinen Esel. Und es geht los, es geht auf die Reise. Und wir, die wir die Geschichte vielleicht kennen, wir wissen, wie es dann weiterging. Und es ist sehr spannend, das zu lesen. Und ich empfehle es euch nochmal nachzulesen. Auch das Gespräch zwischen Vater und Sohn an dieser Stelle ist unglaublich spannend. Die Frage ist nur, woran glaubt Abraham an dieser Stelle? Er geht und ist im Begriff, etwas zu vollführen, was unvorstellbar ist. Aber woran hält er sich? Woran glaubt er? Und wir lesen es in Hebräer Kapitel 11, ab Vers 17. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte. Die Bibel stellt das so dar, als ob der schon vollführt worden ist, als ob Abraham wirklich den Isaak getötet hat. Wir wissen, dass Gott eingegriffen hat und hat das nicht zugelassen. Aber die Tat war so weit entschieden in seinem Denken, dass die Bibel es als quasi erledigt und geschehen darstellt. Und dann Vers 8. Zu dem gesagt worden ist, zu dem Abraham, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das haben wir gerade betrachtet. Und jetzt lesen wir in Vers 19, woran er geglaubt hatte, womit er gerechnet hatte. Es heißt hier nämlich, Abraham zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken. Abraham zählte darauf, dass Gott auch imstande ist, aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Abraham hat hier Folgendes gemacht. Er hat eins und eins zusammengezählt und er hat festgestellt, es kann nur dieses Ergebnis herauskommen. Gott wird den Isaak aus den Toten auferwecken. Die Aussage Gottes war, in Isaak werde ich alle Verheißungen erfüllen. Isaak trägt den Bund. Er ist die verheißene Linie. Isaak ist der verheißene Sohn. Und er wird weiterleben. Die Anweisung Gottes ist, opfere den Isaak, töte und verbrenne ihn. Und obwohl es vorher noch niemals geschehen ist, vorher ist noch niemals ein Tote auferweckt worden. Wir lesen davon nicht. Abraham hat kein Ereignis, an dem er sich klammern könnte und sagen könnte, da ist es so passiert, alles klar, dann wird es hier bei mir auch so sein. Es ist vorher noch nie gewesen. Es war quasi ein blindes Gehen, ein blindes Vertrauen, Gott wird es so tun, obwohl es vorher noch nie gewesen ist. Abraham hat einfach daran geglaubt, Gott wird alle seine Verheißungen mit dem Isaak erfüllen. Er wird alles tun. Er wird sein Wort genauestens einhalten und dafür wird er den toten Isaak wieder auferwecken. Und selbst wenn der Isaak komplett verbrannt ist, Gott wird seine Verheißung erfüllen. Er wird den Isaak wieder auferwecken und wird alle seine Verheißungen einhalten. Jedes einzelne Versprechen wird er erfüllen. Es ist ein idealer Glaube, ein genialer Glaube, ein unglaublich schöner Glaube, der fest mit Gott rechnet, der fest mit dem Übernatürlichen rechnet, der fest auf die Anweisung Gottes vertraut und sagt, ich folge ihr, auch wenn es meinem Denken widerspricht. Und er schaltet quasi das Denken, ich würde sagen, noch nicht mal aus an dieser Stelle, sondern er rechnet ganz klar mit der Verheißung Gottes, mit dem, was Gott erfüllen wird. Und ich komme zum Schluss und ich möchte uns ermutigen, der Spur Abrahams zu folgen. Der Weg des Glaubens ist ein Traumpfad. Der Weg des Glaubens ist ein Pfad, auf dem wir Wunderschönes und Einzigartiges erleben werden. Wir dürfen es erleben. Und ich ermutige uns, dass wir diesen riskanten Tausch eingehen. Dass wir diesen riskanten Tausch vollführen. Ein Tausch, der zwar riskant scheint, aber kein Risiko in sich birgt, weil Gott alle seine Verheißungen erfüllen wird. Es ist Zeit, loszulassen. Loszulassen und loszugehen, um die Schönheit und die Sicherheit in Gottes Verheißungen zu erleben. Glauben ist eine lange Reise. Eine lange Reise, die auch Abraham verführt hat. Glauben ist eine Reise, auf der wir Gott vertrauen lernen. Glauben ist eine Reise, wo wir Erfahrungen mit Gott machen, wo wir uns entwickeln dürfen, wo wir nicht auf einem Stand stehen bleiben, sondern Gott führt uns im Glauben. Er führt uns im Glauben weiter. Wir sollen vertrauen in Gottes Wort, nicht auf Bauchgefühl und auf Intuition, sondern Glauben heißt Vertrauen in die Anleitung Gottes, in Gottes Wort. Das heißt Glauben. Sei bereit, Gottes Wort zu vertrauen. Und als ein letztes, Glauben ist ein mit Gott rechnen. Mit Gott rechnen. Gott hat es verheißen, Gott hat es gesagt, also muss das dabei herauskommen. Ich rechne mit meinem Alltag fest mit Gott, mit Gottes Eingreifen. Und ich wünsche uns dort ganz viel Segen dabei und ganz viel Mut dazu, diese Reise einzugehen und diesen Tausch immer wieder neu zu begehen. Amen.